wieder die Frage, die mir gestellt wird, wozu kurzfristige Entwicklungen ich in diesen Podcast mit einbringe, wenn ich parallel dazu aber immer wieder betone, dass das keine quasi klassische tägliche Trading-Ansicht ist. Und um für Trader verwertbare Informationen zu haben, dazu gehe ich zu wenig in die Tiefe rein. Meine Sicht zu den Dingen ist so, dass die täglichen Nachrichten, die egal jetzt, ob wir mit dem Kapitalmarkt uns beschäftigen oder nicht, diese Nachrichten, die auf uns einprasseln, teilweise, ja, ich würde mal sagen, kurzfristigen Steuerungscharakter haben, aber langfristig dann wiederum Tendenzen aufzeigen können. Und es sind sehr oft solche Aussagen, solche Nachrichten, die jetzt nicht jedem bewusst sind, die ich hier versuche einzubauen, aufzuarbeiten. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann bekommen wir mit, wie hier von Notenbanken, von der Politik gar nicht so sehr, aber eher von den Zentralbanken versucht wird, die Wirtschaft dementsprechend zu steuern, auch in Balance zu halten. Und es sind sehr oft die störenden Eingriffe der Politik, die dann eben dieses Gefüge stören, aus der Ruhe bringen. Die Politik denkt nun mal sehr, sehr kurzsichtig, immer wieder nur bis zur nächsten Wahl, und hier werden dann eben entweder Geschenke verteilt oder mit Aussagen werden die Menschen in bestimmte Richtungen manipuliert, und die Wirtschaft versucht hier trotz dieser Eingriffe und kurzfristigen Manipulationen irgendwie gegenzusteuern und halbwegs Balance zu halten. Das, was letzte Woche rauskam und die Märkte beschäftigt hat, war die Frage, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, der amerikanische Arbeitsmarkt, und wie viele neue Jobs wurden geschaffen. Die Schätzungen lagen für Dezember bei ungefähr 200.000 neue Jobs, die geschaffen wurden. Am Ende waren es 223.000, also etwas mehr wieder. Und trotzdem war die Reaktion des Marktes positiv. Warum? Was man mittlerweile sieht, ist, dass die Lohninflation sowohl auf Monatsbasis als auch auf Jahresbasis etwas abkühlt. Es ist zwar immer noch sehr hoch, die Lohninflation im amerikanischen Markt auf Monatsbasis war 0,3%, das heißt 0,3% mehr als im Vormonat. Das ist aufs Jahr hochgerechnet, wenn man es linear nimmt, ungefähr 3,6%. Im Vergleich zum Vorjahr war die Lohninflation aber mit 4,6% deutlich höher. Das heißt, man sieht kurzfristig eine Abschwächung der Lohninflation, die ist nicht mehr so stark wie im Vorjahresvergleich. Und auch die Entlassungen nehmen zu, speziell im Tech-Sektor, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass gerade im Tech-Sektor sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen wurden. Alleine, wenn man jetzt die Meldung hört, dass Amazon ungefähr 10.000 Stellen abbaut, hört sich das nach viel an, und es ist für jeden Einzelnen sicherlich eine Katastrophe, wenn man von einer Entlassung betroffen wird. Aber Amazon hat in den letzten Jahren seine Angestelltenzahlen auf über 1,5 Millionen hochgezogen. Das heißt, hier sind so viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden wie sonst nirgends. Und diese Entlassungen sind einfach nur ein Rebalancing, dass man das einmal so einstellt und schaut, okay, wie viel ist tatsächlich denn notwendig? Und diese Zahlen werden verfolgt, weil parallel dazu natürlich die Zuckungen der Notenbanken beobachtet werden, um zu schauen, welche Signale kommen und was signalisiert die Notenbank, wie lange gehen die Zinshebungen noch weiter. Und wir haben darüber schon hier öfters gesprochen, dass die Notenbanker im Moment an Börsenrallyes nicht interessiert sind und diese recht schnell, wenn es möglich ist, auch verbal zerschießen. Kurzfristigen Erholungen, die in den Märkten passieren, die werden dann recht schnell, wenn man das beobachtet, von irgendwelchen Notenbankdirektoren aus der Fed-Runde oder aus anderen Runden dann sofort verbal abgeschwächt und zerschossen, sodass der Markt wieder in eine Verunsicherungsphase hineingeht. Also die eine Aussage war, auch jetzt wieder gestern und vorgestern, dass die Spitze der Zinserhöhungen zwar nahe ist, aber die Märkte sollen darauf achten, dass die Zentralbanker bereit sind, deutlich drüber zu ziehen. Das ist ungefähr so, wie wenn die Hühner im Hühnerstall sich beginnen wohlzufühlen und locker und entspannt gackern und sagen, wir haben da Eier gelegt und es geht uns so gut und wir haben wieder die Kontrolle. Und dann marschiert der Fuchs rein und sagt, liebe Leute, wenn ihr euch wohlfühlt, dann nur deswegen, weil ich das zulasse und ich bin immer noch da und ich komme und gehe, wann es mir gefällt. Also ich würde mal kurz ein wenig die Stimmung dämpfen. Und so ähnlich kommt man das vor. Auch die Europäische Zentralbank hat noch vor Weihnachten die Stimmung getrübt, indem hier sehr scharf in Bezug auf Zinsen kommuniziert wurde, dass die Zinsen im Euroland noch weiter deutlich erhöht werden. Aber gleichzeitig auch ein Ende dieser Erhöhungen in Aussicht gestellt wurde mit dem heurigen Sommer. Das heißt, die nächsten 6 Monate werden hier zinsseitig sicher noch interessant. Diese Woche Freitag beginnt wieder mal die Phase der Quartalsberichte. Berichtssaison ist deswegen wichtig. In Jänner, am 13. Jänner startet das traditionell mit den Banken, weil wir hier zwar die Zahlen aus dem 4. Quartal sehen, aber damit das gesamte Jahr 2023 im Gesamten betrachtet werden kann. Und im Moment preist der Markt sehr viel Negatives ein. Es besteht die Chance, dass die Zahlen nicht ganz so schlecht sind wie befürchtet. Und damit, diese kurzfristigen Meldungen oder die Berichtssaison, Nachrichten sind deswegen wichtig, wenn ich heute als Anleger entweder investieren will oder da überlege, Teile meines Kapitals aus dem Investment wieder herauszuholen, weil ich es brauche, dann helfen diese Quartalsberichte, um abschätzen zu können, wie kurzfristig jetzt die Märkte sich bewegen. Wenn ich langfristig drinnen bin, dann mag das schon richtig sein, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt ein paar Wochen früher oder später aus dem Markt rausgehe. Dennoch können Bewegungen, wenn man jetzt großes Kapital aufgebaut hat und der Markt bewegt sich nur um 1-2%, kurzfristig können solche Bewegungen bei großem Kapital, das aufgebaut ist, natürlich schon eine sehr starke Auswirkung haben. Und gleichzeitig ist bei einem breit aufgestellten Portfolio auch die Frage wichtig, aus welchen Bereichen nehme ich denn was raus? Und aus diesen Quartalsberichten, aus diesen Quartalsberichten kann ich ableiten, welche Positionen würde ich auflösen und welche lasse ich eher in Ruhe, weil hier eher eine Erholung zu erwarten ist. Das heißt, die kurzfristigen Berichte können hier auch in dieser strategischen Entscheidung wichtig sein, wo gehe ich rein, wo kaufe ich nach oder wo verkaufe ich sogar Positionen. Wenn der Markt jetzt immer wieder die Arbeitslosenzahlen in Amerika verfolgt, da muss man auch dazu sagen, wenn die Technikindustrie jetzt beginnen würde, sehr viele Arbeitsplätze abzubauen, das macht in Amerika trotzdem nur 3% aus. Die Technologieindustrie ist also noch nicht so dominierend und so stark. 3% der amerikanischen Wirtschaftsleistung ist Tech-Industrie, alles andere ist breite Dienstleistung, ist, wenn man so will, Old Economy. Und deswegen muss man jetzt einmal noch schauen, wie sich das tatsächlich entwickelt. Spannend war es bei Tesla gestern, weil Nachrichten gekommen sind, dass Tesla die Preise für seine neu verkauften Autos, speziell in China, radikal senkt. Hier sind also teilweise bis zu 30, 40% Preissenkungen verkündet worden, damit sie irgendwie die Verkaufszahlen noch hochhalten können. Und Da die Wartezeiten aber für die Autos auch sehr lang sind, hat sich etwas Neues ergeben, was auch für Tesla ungewohnt ist. Das ist wieder mal was zum Schmunzeln. Die Preissenkungen haben dazu geführt und die langen Laufzeiten, dass die Showrooms von Tesla gestürmt wurden von den Chinesen. Aber nicht, um neue Autos mit hohen Preisnachlässen, 30, 40% jetzt sofort zu kaufen. Nein, sondern diejenigen, die vor Monaten schon Teslas zu höheren Preisen gekauft haben und jetzt in der Warteschlange stehen, die haben die Shops gestürmt, weil sie sich aufregen, dass alle, die jetzt neu kaufen würden, 30% weniger zahlen, sie aber noch die hohen Preise bezahlen mussten, die Autos aber noch nicht haben. Auch wieder mal eine sehr spannende und sehr interessante Entwicklung in diesem Bereich. Was haben wir? Die nächste FED-Sitzung steht an. Die amerikanische Notenbank wird am 1. Februar den nächsten Zinsschritt verkünden. Im Moment erwartet der Kapitalmarkt einen Zinsschritt von 0,25% nach oben. Heute beobachten alle wieder Jay Powell, weil er eine Rede in Schweden hält. Und ja, es wird beobachtet, was er den Märkten versucht zu suggerieren. Zwei Direktoren aus dem 12er-Kreis haben gestern eher sehr nüchtern über die weiteren Zinsschritte gesprochen und haben signalisiert, die amerikanische Notenbank ist nicht daran interessiert, irgendwelche Spekulationswellen und irgendwelche Börsenrallyes zu sehen. Dieser sehr starke Start ins neue Jahr war schon für die Zentralbank, würde ich mal sagen, zu positiv. Und deswegen werden alle heute nochmal hier Jay Powell beobachten. Die großen Investmenthäuser, die kommen schon raus und sagen, naja, die Gewinnerwartungen der Unternehmen sind noch zu optimistisch. Aber sie tappen auch im Dunkeln, weil bevor jetzt die Quartalsmeldungen nicht rausgekommen sind, können sie auch nicht wirklich sagen, wie die Umsatzzahlen waren. Zu wenige Unternehmen haben gewarnt. Jetzt geht man davon aus, dass die Zahlen trotzdem stärker sind. Das heißt, der Konsument greift auf seine Reserven zurück. Und finanziert daraus die Unsicherheit. Und jetzt steht der Kapitalmarkt vor der Frage, was sollen wir feiern? Sollen wir feiern, dass die Inflation abkühlt und immer mehr Zeichen da sind, dass die Inflation nachlässt? Oder sollen wir die sehr nüchternen Wirtschaftszahlen uns anschauen, wo wir sehen, naja, dass die Inflation deswegen abkühlt, weil tatsächlich die Nachfrage sinkt? Und man muss dazu sagen, dass die Zentralbanker genau das ja versucht haben, über Abwürgen der Wirtschaft die Inflation irgendwie zurücklaufen zu lassen. Das wissen wir nicht. International wird für das Jahr 2023 wieder mal der europäische Markt und neben Europa auch England als sehr positiv bewertet. Von der ganzen Energiekrisenthematik ist Europa viel stärker betroffen als alle anderen globalen Regionen. Aber dadurch, dass hier sehr, sehr schnell Alternativen aufgestellt wurden, wie die Flüssiggasterminals, die jetzt in Betrieb gehen können, ist Europa immer weniger und weniger abhängig von Russland. Und wir werden darauf noch extra eingehen in einem Podcast. Wie denn diese Rohstofffrage ausschaut, speziell wenn wir die Ukraine uns anschauen und Ostukraine uns anschauen, finden wir eine andere Erklärung, also eine weitere Erklärung dafür noch, warum Putin so sehr die Ukraine und die Ostukraine haben will und was damals schon mit der Krim passiert ist. Und all diese Schritte betreffen überwiegend die europäische Energieversorgung. Jetzt handelt aber zum Glück Europa recht schnell, Spanien, Frankreich, Deutschland. Und es werden Alternativen geschaffen. Die sind natürlich nicht gratis, sondern haben recht hohe Kosten. Und Das stärkt aber die Unabhängigkeit und dafür wird Europa von den Kapitalanlagemärkten durchaus als deutlich positiver für das heurige Jahr gesehen. Europa war abgestraft. Der DAX ist nicht so stark gestiegen wie ein Dow Jones Index und deswegen wird hier kurzfristig deutlich mehr Erholung erwartet. Und das, was wir derzeit in China sehen, ist auch nicht nur die Covid-Öffnung. Die Covid-Öffnung und daneben die sehr starke Ausbreitung des Covid-Virus überdeckt die Nachrichten, dass China seinen, naja, jetzt mittlerweile 2, 3 Jahre lang dauernden Würgegriff, speziell von der Tech-Industrie, beginnt zu lockern. Immer mehr Tech-Unternehmen können mit positiven Zahlen rauskommen. China lässt es auch wieder zu, dass die großen Tech-Konzerne darüber nachdenken, an die Börse zu gehen. Im Immobiliensektor sind jetzt Zahlen rausgekommen, dass die großen Immobilienentwickler im Vergleich zum Vorjahr in China plus 33% mehr Kapital aufstellen konnten. Teilweise verdanken sie das natürlich den staatlichen Eingriffen, weil hier der chinesische Staat sehr stark die Immobilienentwickler versucht hat zu stützen. Aber wenn man den chinesischen Immobilienmarkt hernimmt, dann müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass das der größte Immobilienmarkt der Welt ist. Und wenn die Stimmung sich dort beginnt aufzuhellen, und was ist in einem Immobilienmarkt gute Stimmung? Naja, wenn Liquidität da ist. Weil wenn Liquidität da ist, können laufende Kredite bedient werden, refinanziert werden. Wenn Liquidität da ist, dann werden Immobilien geh- und verkauft. Es wird also gehandelt. Wenn gehandelt wird, stabilisieren sich die Preise. Und im Moment sieht es so aus, dass hier China nach 2 Jahren Probleme im Immobilienmarkt es schafft, hier weiterhin Ruhe reinzubringen. Man muss nur aufpassen, dass nicht zu schnell hier die Stimmung wieder kippt und eine zu schnelle Euphorie hineinkommt. Und das wirkt sich natürlich auch aus wieder auf die europäische, auf die amerikanischen Immobilienwerte. Warum? Die ganz großen Investoren, die in China im Immobilienentwicklungsbereich drinnen waren, die sich Sorgen gemacht haben, dass dieser Markt möglicherweise weiter abschmieren könnte, die haben dann nicht diese Positionen liquidiert, sondern haben geschaut, wo habe ich im Immobiliensegment, im Portfolio andere Regionen, wo die Preise noch höher sind. Und wenn ich Liquidität brauche, verkaufe ich lieber natürlich dort. Und damit kam dann im Schlepptau der chinesischen Immobilienwerte kamen die amerikanischen und dann die europäischen Immobilienbereiche auch unter Druck. Wenn sich China beruhigt, dann können die anderen Bereiche auch wieder eine Stabilisierung finden, weil dieser Verkaufsdruck dann nicht mehr so stark ist und möglicherweise auch im chinesischen Markt Portfolioteile verkauft werden können. Ich werde also diese Woche nochmal einerseits die Energiethematik aufgreifen, eine ganz andere Seite des Ukraine-Krieges. Daneben, dass hier Putin mit seinem Wording Spezialoperation und Entnazifizierung die Ukraine angegriffen hat. Wenn wir aber die Rohstofffrage anschauen, dann sehen wir, dass hier ganz andere Aspekte und Interessenslagen dahinter sein könnten und dass davon, von diesen Zielsetzungen speziell Europa viel stärker betroffen ist als andere Regionen. Aber das dauert länger und das wollte ich heute hier nicht so irgendwie nebenbei einschieben in meinen Podcast. Ich habe in Bezug auf die Frage, weil wir jetzt in Jänner ja die Zeitfenster geöffnet haben, dass Lebensläufe und Bewerbungen an uns geschickt werden können, weil wir im Jahr ein oder zwei Financial Planner in unser Team integrieren, gerade aus den Bereichen Private Banking oder Personen, die schon in der Finanzindustrie tätig waren, kommt die Frage, was man denn da Besonderes lernen könne. Und ich habe mir gedacht, ich fasse das kurz heute zusammen. Wir denken, dass ein wesentlicher Teil unseres Ansatzes ist, die Themen, die Dinge, die im Kapitalmarkt passieren, völlig anders zu sehen. aus der möglichen Opfer- und Jammerrolle auszusteigen, weil das absolut notwendig ist, um an, als fundierter, als besonderer Berater an der Seite des Kunden stehen zu können. Und natürlich lernen wir hier auch und die Kollegen diese Ideen, diese Beratungsansätze entsprechend marktfähig auch so positionieren zu können, dass überhaupt jemand diese Beratung haben will und dass man das dann dementsprechend mit einer völlig anderen Transparenz, als was man heute aus der Finanzindustrie kennt, auch verrechnen kann, einpreisen kann und mit den Kunden langfristig arbeiten kann. Auf diese Themen werde ich noch in den nächsten paar Wochen ein paar Mal eingehen, weil daneben, dass wir die Lebensläufe reinbekommen, gibt es immer wieder auch Fragen und ich hoffe, dass ich heute damit wieder mal eine Frage beantworten konnte. Ich wünsche allen einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.